Gegen den Klimawandel unternimmt niemand etwas. Wer hat, dem wird gegeben werden. Und Frauen verdienen weniger. War ja immer schon so. Man ärgert sich und macht weiter. Was aber, wenn nicht? Wir haben eine Idee. Die Falter Arena macht die Bühne frei für Menschen und Projekte, die das Land verändern. Mein Name ist Eva Konzett. Ich leite das Politikressort im Falter. Und am Sonntag, den 26. Mai, veranstalten wir im Wiener Stadtsaal die nächste Falter Arena. Mit dabei unter anderem der ehemalige Politiker und Neosänger Matthias Strolz, Theresa Imre von Magda, Sonja Jöchtl von Love Politics oder Kari Ochsner von Ochsner Wärmepumpen. Machen statt jammern. Wir schauen uns an, wie das funktionieren kann. Kommen auch Sie vorbei. Alle Informationen und Tickets finden Sie unter falter.at/arena.
Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria-Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Die Wiener Innenstadt, ein UNESCO-Welterbe, soll autofrei werden. Das ist das große Versprechen, das die Grünen und die ÖVP-Bezirksregierung des ersten Bezirks vergangene Woche gegeben haben. Für den bald 80 Jahre alten Verkehrsplaner und Professor Hermann Knoflacher geht damit wohl auch ein Traum in Erfüllung. Seit über 50 Jahren versucht Knoflacher, der Öffentlichkeit mit wissenschaftlichen Arbeiten, aber auch mit originellen Interventionen vorzuführen, wie viel öffentlichen Raum wir dem Auto abtreten und wie die Gesellschaft, aber vor allem auch die Wirtschaft und die Lebensqualität darunter leiden. Knoflacher, der an der Planung der Wiener Fußgängerzone Ende der 60er Jahre maßgeblich beteiligt war, erzählt in einem ausführlichen Gespräch mit Falter-Chefredakteur Florian Klenk über seinen langen Kampf gegen das Auto. Er erinnert sich an die Zeiten, als in der Wiener Innenstadt Autoschlangen über die Kärntnerstraße dröhnten und das Zentrum ein Rotlichtviertel war. Er beschreibt, wie eine moderne, mobile Gesellschaft des 21. Jahrhunderts aussehen könnte. Knoflacher, der von seinen Gegnern und Feinden lange Zeit als Spinner verspottet wurde, erweist sich in Wahrheit als Visionär einer ökologischen Verkehrswende. Hören Sie einen Podcast aus der Falterwerkstatt, aufgenommen am 18. Juni 2020. Nicht im Podcast-Studio, sondern im Büro von Hermann Knoflacher an der Technischen Universität in Wien.
Herr Professor Knoflacher, die Wiener Innenstadt soll autofrei werden. Geht ein Bubentraum von Ihnen jetzt in Erfüllung? Sie haben Jahrzehnte dafür gekämpft, dass die Autos aus der Innenstadt verschwinden. Angeblich soll es jetzt soweit sein, versprechen die Grünen und die ÖVP.
Naja, schön wär's, ne? Wenn sie es ordentlich machen könnten. Es ist kein Jugendtraum von mir, sondern das ist eine beinharte, würde ich sagen, wissenschaftliche Forderung, basierend auf Erkenntnissen und Verantwortung, weil die Wiener Stadt, der Großteil der Wiener Stadt, entstand ja zum Glück für Wien in einer Zeit, als es noch keine Autos gab. Das heißt, die Wiener DNA ist eine Fußgänger-DNA und eine Straßenbahn-DNA. Das ist die Stärke dieser Stadt.
Wenn wir jetzt von der Stadt reden, reden wir von der Wiener Innenstadt?
Nein, die Wiener Innenstadt ist überhaupt eine Fußgängerstadt. Also da kann überhaupt nichts passieren, wenn ich da die Autos alle rausgebe. Gerade heute, wir haben ja von jeder U-Bahn-Station die kürzesten Entfernungen zu jedem Punkt der Innenstadt, kann man das von heute auf morgen machen. Das heißt aber nicht, dass überhaupt keine Autos mehr drin sind, weil es würde unglaublich starke, eine sehr starke Belebung der Wirtschaft zur Folge haben und damit brauchen wir halt einfach einen stärkeren Lieferverkehr. Das heißt, die Wirtschaft würde in der Innenstadt ganz massiv zunehmen, die Stadt würde größer werden, weil wir mehr Zeit in der Stadt binden. Hohe Geschwindigkeiten führen ja die Zeit aus der Stadt und damit das Geld aus der Stadt. Wir würden viel Kaufkraft aus den Supermärkten wieder zurück in die Stadt saugen. Und von da ausgehend hoffe ich, dass man dann die Einsicht gewinnen könnte, die ich vor Jahrzehnten schon hatte, dass man auch den Rest der Stadt, einer Stadt wie Wien, weitestgehend autofrei machen kann.
Jetzt bin ich als Laie verwundert, weil die Wirtschaft hat uns doch jetzt jahrzehntelang eingeredet, wenn wir die Autos aus der Innenstadt hinauswerfen, von der Mayhilfer-Straße wegweisen, dann stirbt die Wirtschaft, weil die Leute nicht mehr hinfahren und parken und einkaufen gehen. Ist das Unsinn?
Na, das ist ein völliger Unsinn, der aber nicht ganz falsch ist. Und zwar deshalb, weil die Innenstadtwirtschaft hat festgestellt, dass sie Kaufkraft verliert, und zwar dorthin, wo die Parkplätze sind, nämlich aus der Stadt zu den Shoppingcenters. Also das sind sozusagen die Parasiten der Stadt, die sich draußen angesiedelt haben, um aus der Stadt Kaufkraft und aus der Region Kaufkraft abzuziehen mit dem Auto.
Sie haben das in Ihrem Buch, die Wegelager.
Das sind im Wesentlichen Straßenräuber, die draußen sozusagen auf jeden warten, der da vorbeikommt und den halt nicht mit Brachialgewalt, sondern mit Werbung im Fernsehen und so weiter in ihre Falle locken, damit sie das Geld dem schon absaugen, bevor er noch in die Stadt kommt. Oder sie locken ihn auch aus der Stadt hinaus. Und das ist leider über das Auto natürlich sehr leicht möglich, weil das Auto ja den Menschen viel näher ist als alles andere auf der Welt.
Dazu kommen wir noch, aber ja. Die autofreie Innenstadt, ist das jetzt, sind Sie jetzt zufrieden oder könnte man das noch radikaler denken?
Ja, na, das ist noch lange nicht radikal, dass hier gedacht wird, wenn man sich vorstellt, dass damals, als ich die Gelegenheit bekam, die Verkehrsorganisation für die Wiener Innenstadt zu machen, aus der dann die Fußgängerzone entstanden ist und die heutige Situation wurde, dann, damals hatten wir über 220.000 Autos, die in die Stadt hineinfuhren.
In welchem Jahr sind wir jetzt?
Das war 1968, 69 etwa.
Das heißt, als die 68er-Bewegung kam, haben in Wien 200.000 Autos
durch die Innenstadt, in die Innenstadt hinein.
Pro Tag?
Pro Tag, jeden Tag. Und heute spricht man von 50.000 Autos, die heute noch in die Innenstadt hineinfahren. Das heißt, es werden viel kleinere Brote gebacken.
Das heißt, obwohl wir viel, viel weniger Autos hatten insgesamt in Österreich, sind viermal so viele Autos in die Wiener Innenstadt hineingefahren. Wie haben das die Leute erlebt? War das für die Leute noch völlig normal?
Naja, es war schon, ich habe dann nachgeschaut, in einer Zeit, wo ich noch nicht in Wien war, ich kam 59 nach Wien, da fand ich am Naschmarkt eine Karikatur, eine Zeichnung des Stephansdoms und eine Autokolonne, die sich durch die Kärntner Straße gereiht hat und einen Polizisten, der dort stand und der sagt, nur Zeit lassen. Das heißt, es war schon 1955 eine ziemlich verstaute Situation, so wie auf der Südosttangente, weil man das Auto in die Stadt gelassen hat. Und damals, auch in meiner Studienzeit und in meiner Assistentenzeit später, war ja die Wiener Innenstadt ziemlich, würde ich sagen, nicht nur abgewohnt, sondern abgewirtschaftet, weil die Geschäfte, die da drinnen waren, ich bin aber in manchen Bezirken gewohnt und bin sehr häufig in der Nacht, wenn ich länger gearbeitet habe, zu Fuß in manchen Bezirken durch die Innenstadt gegangen. Und da hat man die Rollos überall gehabt und das war die rote Zone. Also da standen die Damen in den Hauseingängen. Das war das, was später auf den Gürtel verlagert wurde. Also Autos und sozusagen der Strich passen irgendwie zusammen. Weil als die Innenstadt zur Fußgängerzone gemacht wurde, hat sie plötzlich mehrere Klassen an Qualität gewonnen.
Aber kommen wir noch ein bisschen in diese Autozone, in der Sie da also auch Ihre Jugend verbracht haben. Also Rollläden waren unten, 200.000 Autos, es hat nicht gestunken, die Autos haben viel schlechter verbrannt. Es war alles schwarz und finster. Wie war das Stadtleben? War das trotzdem ein pulsierendes Stadtleben?
Also ich habe damals mich entweder zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem öffentlichen Verkehr bewegt und die Stadt war interessant. Die Stadt war damals total interessant. Ich habe meine Freizeit, wenn ich in Wien geblieben bin, damit verbracht, die Buchhandlungen abzustöbern. Weil es gab unheimlich viele Sachen in der Stadt. Und natürlich als Student und später auch, da habe ich natürlich das tolle Kulturleben Wiens genossen. Wien ist weltweit, ich habe Erfahrungen in vielen Städten, unvergleichlich.
Wer ist also dann Ende der 60er Jahre auf die Idee gekommen, die Autos aus der Innenstadt zu vertreiben? Warum kam man auf diesen Gedanken?
Na, das war die U-Bahn. Also die U-Bahn-Baustelle führte zum Zwang, Kärntnerstraße und Stephansplatz zu sperren. Ich bin aber später darauf gekommen, dass die Stadtplanung schon aus Rainers Zeiten her in den Entwürfen die Fußgängerzonen angedeutet haben oder zumindest vorgesehen haben, Kärntnerstraße Graben zur Fußgängerzone zu machen.
Rainer, muss man erklären, ist Roland Rainer.
Der Roland Rainer, Stadtplaner in Wien, der war verantwortlich, also der Architekt, der viele Jahre mit ihm dann später Gelegenheit gehabt zu arbeiten und von ihm auch viel gelernt und auch von ihm einige Erkenntnisse zu verdanken gehabt. Es wollte damals kein Planer sich seine Zukunft verderben, indem er sich gegen das Auto wendet. Das darf man nicht vergessen.
Welche Bedeutung hatte das Auto?
Das Auto war damals sozusagen das Stadtverkehrsmittel. Man hat ja 1969 gibt es nach die Verkehrskonzeption, das Verkehrskonzept von Wien, wo im Prinzip die Stadt auf das Auto zugeschnitten werden sollte. Das heißt, das Auto hätte absolute Priorität haben müssen und die Straßenbahnen sollten aus dem inneren Bereich Wiens, also aus dem dicht bebauten Bereich Wiens, sollten Straßenbahnen entfernt werden, damit das Auto nicht behindert wird. Das ist ja leider auch dazu gekommen, dass 21 Straßenbahnlinien entfernt wurden, bis 1974 es gelungen ist, diese Geschichte zu stoppen.
Das war ein internationaler Trend. Wenn man in Ihrem Buch nachliest, sieht man schon in den 30er Jahren, hat die amerikanische Automobilindustrie damit begonnen, Schienen aus amerikanischen Städten zu entfernen. Das heißt, man hat hier nach dem Zweiten Weltkrieg etwas nachgehopst.
Also in Amerika war das ja ein echter Kriminalfall. Die haben das strategisch gemacht. General Motors und die Ölindustrie, die haben ja es abgesehen gehabt, den öffentlichen Verkehr zu entfernen, um ihren Autos Lebensraum zu machen. Das war ja die Strategie. Wenn man sich vorstellt, dass seinerzeit Los Angeles ja die Stadt mit dem größten Straßenbahnnetz war, dann haben die nichts anderes gemacht als das, was bei uns leider heute auch immer noch im Neoliberalismus nachhinken oder ich würde sagen im steinzeitlichen Verhalten dieser Ideologie stattfindet, privatisieren und zerstören, um dann seine eigenen Produkte dort unterzubringen.
No tax for tracks.
Genau, ja, das war damals so die Idee und Ideologie, an der heute natürlich diese Städte alle kranken.
Gut, wir befinden uns in Wien Ende der 60er. Alles ist aufs Auto ausgerichtet. Ich entnehme einem Ihrer Interviews, dass man sogar Stelzenautobahnen in Wien geplant hat.
Das Konzept gibt es ja. Ich habe ein Exemplar zu Hause. Da war vorgesehen, dass der Gürtel eine Stelzenautobahn bekommt, mehrspurige Autobahn.
So wie heute in Kairo oder in Bangkok.
Ja, genau, nach diesem Konzept. Und auch am Donaukanal Hochleistungsstraßen gebaut werden sollten. Und es gibt jetzt sogar Relikte davon. Das eine ist die Gürtelabfahrt. Und das zweite ist die Brigittenauer Brücke, die Brigittenauer Brücke ist ein Teil davon. Und dann die Brigittenauer Brücke ist es, genau, über die Donau.
Das heißt, man hat auch schon begonnen, das zu
machen. Natürlich hat die Bauindustrie damals gesagt, okay, schaffen wir einmal Fakten. Das hat sich in der Zwischenzeit ja noch stärker ausgebaut, leider. Und dann kam ein Bürgerwiderstand dagegen. Das war sicherlich im Zusammenhang mit dieser ganzen Sperre der Innenstadt. Und da hat der Architekt Gruen und ich habe auch mich gewehrt, weil ich damals schon wusste, dass das Verkehrswesen, in das ich geraten bin, beruflich, bei meinen, würde ich sagen, Überlegungen, keine wissenschaftlichen Grundlagen hatte. Das ist bis heute eine Disziplin, die ist auf Annahmen und Kopien von Analogien, indem man einfach Dinge analog übernommen hat, gebaut worden, das ist ein Riesengeschäft, das dazu führt, dass man permanent das Problem erzeugt, das man vorgibt zu lösen. Und das war damals die Maschinerie, das kam auch aus Amerika, weil die Planer der damaligen Zeit sind in der Rockefeller Stiftung nach Amerika eingeladen worden und sind dort auf amerikanischen Straßenbau sozusagen dressiert worden. Wir waren ja alle sehr amerikaorientiert, ich war im Amerika-Haus, haben immer die Publikationen besorgt, die auch ins Deutsche übersetzt wurden oder ins Englische. Das war damals sozusagen die ideale Situation, bis ich hier in der zweiten Hälfte der 60er Jahre dann das erste Mal nach Amerika kam und aufgrund meiner Baustellenpraxis in Österreich mich gewundert habe. Ich habe gedacht, das sind unheimlich viel weiter und da treffe ich dort Baustellen an, da hätte mir der Baumeister wahrscheinlich noch 3 Tage hinausgeschmissen.
Wenn ich und Sie kommen ja ursprünglich auch aus dem Bauwesen, ja. Haben Garagen gebaut, haben sozusagen für die Autoindustrie eigentlich begonnen.
Ja, aber das war mir damals gar nicht so bewusst, man war stolz, etwas bauen zu können und wenn es gut funktioniert hat oder ich habe Brücken gebaut, Ich habe Hallen gebaut, also bemessen, gebaut, Bauleitung gemacht für die ganzen Geschichten. Also von der Pike auf habe ich diese Geschichten gemacht. Sowohl von der Seite des Baumeisters als auch von der Seite des Auftraggebers. Ich habe beide Seiten in meiner praktischen Erfahrung damals kennengelernt. Und da fiel mir, wie gesagt, an der Universität später auf, dass zum Unterschied von anderen Ingenieurfächern, die ja eine sehr solide, logische Struktur haben, im Rahmen des Ingenieurwesens, das muss man auch sagen, das beim Verkehrswesen nicht der Fall war. Das Verkehrswesen hat immer so irgendwelche Annahmen. Was weiß ich, man nimmt an, wie der Verkehr mal zunehmen wird, oder ist aus Verteidigungsgründen, muss man die Eisenbahnen bauen. Das sind alles keine naturwissenschaftlich sachlichen Argumente.
Sondern Machtargumente.
Das sind Machtargumente.
Sie gehen eben genau zu weit zurück bis zu den Straßen der alten Römer, die sagen, wir müssen große Straßen bauen, um die Beute nach Rom zu bringen.
Vollkommen richtig, das ist ja heute genau das Gleiche. Nur statt den Römern sind das die Konzerne. Die bauen im Wesentlichen heute die Autobahnen für die Konzerne, gegen die lokale Wirtschaft. Weil die Konzerne beuten ja alles, was irgendwo am Weg zu finden ist, aus und führen das, so wie seinerzeit nach Rom, heute viel schneller natürlich digital über ihre Geldgeschäfte, weil dahinter steht ja immer die Finanz. Früher war es das Gold, heute sind es die Zahlen am Computer, damit die Leute halt zu ihren Milliarden kommen. Also es ist nichts anderes als ein Spülen von Geld vom Bürger, der sich sozusagen, und von der Natur natürlich und von der Welt, die existiert, die wird in Geld verwandelt, um irgendwelche Leute, die verrückt sind, nach Geld zu befriedigen.
Das ist ein Teil. Ein zweiter Teil, den Sie ansprechen, ist sozusagen auch Machtdemonstration.
Logisch.
Die Autobahnen unter dem Nazi, die Breite der Autobahnen.
Das kam dann später. Das war aber, hat eine alte Idee natürlich, die Repräsentationsstraßen, das geht ja bis nach Griechenland zurück und natürlich auch seinerzeit die Gottheit. Ne? Die Prozessionsstraßen, wenn Sie etwa schauen nach Persien oder nach Ägypten, dann haben Sie das ja schon. Also es war wert, das Volk dazu zu benutzen, um seine eigene Macht zu demonstrieren oder die Macht des Gottes als sozusagen dessen Stellvertreter.
Also die Breite der Straße ist eigentlich nicht im Sinne des kleinen Bürgers, sondern sie ist im Sinne der Macht und im Sinne der geschäftlichen Ideen.
Ja.
Wann ist bei Ihnen sozusagen der Groschen gefallen, wo Sie sich gedacht haben, da stimmt etwas nicht, Sie beginnen sich dagegen aufzulehnen?
Also ich hab drei Studienrichtungen an sich gemacht, aus Hobby nur. Also ich habe beim Bauischen Wesen auch drei Studienzweige in 8 Semestern abgeschlossen. Und dann habe ich noch, weil es mir gefallen hat, in meiner eigenen Praxis, habe ich noch die Geodäsie angehängt. Da hatte ich damals das Glück, dass viele der Professoren der Geodäsie Naturwissenschaftler waren. Die denken ganz anders als Techniker. Der Naturwissenschaftler will ja wissen, warum etwas funktioniert. Der Techniker will wissen, wie man es macht. Und das ist ein völliger Unterschied. Und dann habe ich aus reinem Hobby habe ich noch Mathematik gemacht. Mit meinen Freunden aus dem Bauingenieurstudium. Da gab es einige, die sehr mathematisch angespitzt waren. Professor Fischer zum Beispiel, mit dem gemeinsam haben wir dann mit den späteren Mathematikprofessoren haben wir dann aus Hobbygründen Mathematik gemacht. Und mit der Mathematik hat man ein sehr gutes logisches Werkzeug. Es ist eine Sprache, die sehr abstrakt und mehrdimensional Dinge zum Ausdruck bringen kann und die ist sehr scharf. Das ist richtig oder das ist falsch. Hat natürlich auch Axiome, aber da kommt man nicht weiter bei diesen Axiomen zum Unterschied vom Verkehrswesen. Und das hat mir natürlich gereizt, beim Verkehrswesen dann die Frage zu stellen, warum sind die Fahrbahnen so breit, wie sie sind. Und die waren damals mit 3,75 Meter Fahrbahnbreite, waren die Bundesstraßen genormt sozusagen. Bei den Eisenbahnen weiß man, warum wir 1435 mm Spurweite haben. Das ist ein typisches Spranzen, wie es die Bauingenieure sagen oder die Ingenieure sagen, indem sie etwas kopieren. Das heißt, die mussten seinerzeit, als die Dampfmaschinen eben sich plötzlich in Bewegung setzten, Fahrbahnen bauen, und haben sich die Frage gestellt, wie breit müssen die Schienen oder wie weit müssen die Schienen auseinander sein. Da haben sie geschaut, wo gibt es hier etwas Ähnliches. Und im Endeffekt, nachdem die Dampfmaschinen in England gebaut wurden, haben sie die Spurweite der Kutschen, der englischen Kutschen genommen. Und so kamen wir zu dieser sehr unrunden Zahl, 1435 mm normal.
Das war einfach die Übernahme.
Über die Kutschenspur, genau. Während die Fahrbahnen waren damals 3,75 Meter Bundesstraßen. Die anderen dürfen etwas schneller gebaut werden, weil sie nicht so wichtig waren.
Der
Gehsteig war damals gar nicht besonders geregelt, wurde dann später mit 1,50 Meter, bis heute noch, sträflich, das ist ja kriminell, was da stattfindet. sozusagen dimensioniert.
1,50 Meter heißt maximal zwei Personen nebeneinander.
Naja, da war schon im Sarg, würde ich sagen. Aber nicht lebendige Personen, ich erzähle dir später, wie wir das geklagt haben. Und während die Autos, und mit denen kannte ich mich gut aus, ich bin dann als Assistent bin ich in die Verkehrssicherheitsforschung gekommen, weil mein damaliger Chef, oder Professor Bitzel, das war der erste Mann, der sich in Europa im deutschen Sprachraum mit Verkehrssicherheit beschäftigt hat. Und da habe ich in Deutschland sehr viele Forschungsaufträge machen können und da kam ich zwangsläufig mit den Menschen in Kontakt, weil die Verletzten und die Toten sind Menschen. Und die Menschen gibt es ja im Verkehrswesen in diesem Sinne ja als reale Wesen nicht, sondern das ist eine Reaktionszeit und eine bestimmte Dimension der Augenhöhe und sowas. Das ist sozusagen, bleibt im normalen Straßenplanern davon übrig. Und das hat mich sowieso interessiert und nebenbei hat mich immer interessiert die Werke von Konrad Lorenz und Rupert Riedl. Die hatte ich natürlich auch drauf, Evolutionstheorie aus der Geodäsie. In der Geodäsie war es ganz interessant, weil die Geodäsie hat ja damals noch nicht alles elektronisch gemacht, sondern da gab es Winkelspiegel und dergleichen. Da muss man wissen, warum man zum Beispiel selber sehr gut einen Winkel rechtwinklig abstecken kann, weil wir auf Sekunden genau zum Beispiel die Richtungen unterscheiden können. Und das hängt mit der Physiologie und der Konstruktion unserer Augen, Zäpfchen und Stäbchen, zusammen. Also da war ich schon in diese Richtung etwas hineingetrieben. Und dann habe ich in München zu tun gehabt. Ich habe damals in München rote Wellen konstruiert, weil ich in Wien mit Signalanlagen zu tun hatte und der Professor Pitzel hat gemeint, nachdem ich eine gewisse Begabung dafür hatte, ich soll in München, weil die bauen gerade ihr Signalsystem auf, mir ein bisschen diese Geschichte anschauen.
Das heißt, Sie haben keine grünen Wellen konstruiert, sondern rote?
Wir haben da, und ich bin dann natürlich auch gelernt, wie man grüne Wellen macht, und dann kam ich nach München mit dem Herrn Zimmermann im Verkehrsamt, haben wir dann rote Wellen konstruiert, und zwar parallel zu den Schnellbahnen. Die haben damals Schnellbahnen in München in Betrieb genommen, das war so 65, glaube ich, 64, 65. Und da haben wir rote Wellen konstruiert, um den Autofahrern 12 Minuten Zeit parallel zur Schnellzahl wegzunehmen, damit die Leitungen stellen.
Das heißt, Sie haben absichtlich die Autos langsam...
Da haben wir die rote-grüne Wellen unterbrochen. Ne? Die Autofahrer haben immer Zeit verloren. Ne? Also das haben wir ganz gezielt gemacht, mit der Absicht, dass eben die Autofahrer lernen sollten, umzusteigen. Und da habe ich damals eigentlich das Prinzip einer Kontrolle und Veränderung des Systems, das ja absolut gegen das Prinzip, das heute verfolgt wird. Das heißt, man schaut immer, wie der Autoverkehr zunimmt und man extrapoliert das und dann passt man die Welt dem an. Und da habe ich damals begriffen, ich muss wissen, wie die Welt ist, damit ich den Autoverkehr dazu anpassen kann. Gar keine Frage. Und daraus gibt es jetzt einen Riesensprung jetzt zu der Logik, die dann relativ schnell wieder gekommen ist. Ich bin ja dann weggegangen von der Universität und habe das Institut für Verkehrswesen im Kuratorium für Verkehrswelt gegründet, das ja heute noch existiert. Und dann konnte ich natürlich dort anständige Forschung betreiben.
Das war interessant. Sie haben dann Anfang der 70er das sogenannte G-Zeugs.
Das war Mitte der 70er
Jahre. Mitte der 70er Jahre. Ja. Wir sind vorhin mit dem draußen herumspaziert. Ja. Was ist das? Also die ganze Zeit begeistert angeschaut. Viele kennen es vielleicht, aber die meisten kennen es wahrscheinlich nicht. Ja. Was ist das G-Zeug?
Es ist ganz interessant. Diese Idee mit dem G-Zeug kam mir eigentlich im Auto. Ich bin damals bereits in Klosterneuburg, da habe ich damals bereits gewohnt. Und die fuhr normalerweise immer mit dem Autobus und mit der U-Bahn herein. Und irgendwann hatte ich etwas zu transportieren. Ich hatte noch ein Auto. Und da war ich an der Donau, also im 9. Bezirk, stand ich neben der U-Bahn, in der ich sonst normalerweise mich bewege, saß ich im Stau im Auto.
Sie waren der Stau sozusagen.
Ich war der Stau. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich ist es ja unglaublich, wenn ich da unten fahre, brauche ich viel weniger Platz, bin ich außerdem schneller. Hier oben brauche ich irrsinnig viel Platz und da fiel mir, ich musste mich ja auch immer mit den Gesetzen herumschlagen, ich war auch viele Jahre Berater des Verkehrsministers, der Paragraph 1 der österreichischen Straßenverkehrsordnung ein. Und da steht drin, eine Straße ist ein öffentlicher Raum, der von allen unter gleichen Bedingungen benutzt werden darf. Da habe ich gedacht, okay, ich sitze im Fahrzeug, warum? Wenn ich als Fußgänger unterwegs bin, mache ich mir ein Gehzeug. Das ist genauso groß wie ein Auto. Laut StVO gleiches Recht auf den öffentlichen Raum.
Das heißt, sie stecken sich einfach mit einem Holzrahmen
genau.
die Fläche abzunehmen.
Das kam später. Das kam später. Das heißt, diese Idee habe ich dann gezeichnet und habe diese, und das war ja damals noch nicht PowerPoint, sondern es war eine Overhead-Folie. Und die habe ich dann auf Overhead-Folie gezeichnet. Damals gab es gerade den SDS-Klasse, glaube ich, oder irgendwas, ein Mercedes, eines der großen. Und ein Herr, ein dicken Herr in den Mercedes ist diesen Gehzeug dann herummarschiert. Und geparkt haben die, und dann habe ich so Häuser gezeichnet, die halb niedergerissen wurden, damit man Platz macht für die Gehzeuge, die da durchgehen und dergleichen. Genau das, was die im Straßenbereich damals stattgefunden hat. Nicht? Ja. Wenn man sich vorstellt, dass man damals die Raufenkerkirche abgerissen hat, da, damit das Auto mehr Platz hat.
Auf der Wiener Hauptstraße.
Auf der Wiener Hauptstraße und die Straßenbahn unter die Erde vergraben hat. Also es ist eigentlich unglaublich, da ist diese Geschichte schon gereift. So entstand dann diese Idee vom Gehzeug. Und die habe ich an verschiedenen Universitäten im Ausland, wo ich eingeladen wurde, immer wieder gezeigt. Und den Studenten, denen ist das sofort sozusagen ins Hirn geschossen. Und die haben dann dieses Gehzeug gebaut und mir Fotos geschickt.
Das war dieser Holzrahmen, der sozusagen genau die Maße eines Mittelklassewagens
ist. Das ist genauso groß wie ein Mittelklassewagen. Und die haben mir die Fotos geschickt und dann habe ich bei mir einen damaligen wissenschaftlichen Hilfskraft gehabt, den heutigen Professor Einberger, der ist auch gelernter Tischler. Ich sage, ja, Günther, mit der Tischler kannst du ja auch so ein Gehzeug machen, damit ich auch eines habe. Und so entstand unser Urtyp dieses Gehzeuges, das wir heute angeschaut haben. Und
das hat zu beschreiben für die, die zuhören, also, das ist ein Holzrahmen, der mit einem Gurt genau auf der Schulter befestigt ja wird, ein rot-weiß-rotes Band rundherum, damit ja ihnen niemand auffährt.
Genau.
Und mit dem spaziert man durch die Stadt und alle schauen einen an, als genau wäre man verrückt geworden. Ne?
Genau. Dabei ist man eigentlich relativ harmlos unterwegs. Erstens ist man langsam unterwegs. Zweitens kann man fast niemanden verletzen damit, weil es ist ein leichtes Gerüst. Aber man zeigt damit, wie asozial man den öffentlichen Raum gegenüber anderen in Anspruch nimmt. Und wenn ich mit dem Holzrahmen unterwegs bin, würde keinem einfallen, dass er ein Beschleunigungsgesetz macht oder Parkraum zur Verfügung stellt, damit alle Leute mit dem Holzrahmen ihre Kraxen dort abstellen können. Wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, bedrohe ich die Menschen, ich gefährde sie, ich vergase sie. Ich bewege mich aber nicht im aufrechten Gang eines Menschen. Da bin ich jetzt schon einen Schritt weiter, sondern ich bin in der Sitzposition eines Primaten, der halt früher im Baum oben gesessen ist und seine Macht durch Schütteln der Äste und Schreien zum Beispiel demonstriert hat, und das macht er durchs Gas geben.
Und durch relativ wenig eigene Energieaufwand
und
sehr viel Energie.
Ganz, also das ist natürlich, das ist aber dann später gekommen, diese Erkenntnis. Aber nicht viel, nein, die war eigentlich ungefähr zur gleichen Zeit. Da hatte ich bereits diese Geschichte mit den Bienen drauf. Also das wurde dann enorm spannend. Aber ich gehe noch einen Schritt zurück. Wir sind ja abgeschweift bei diesen Fahrbahnbreiten. Und die Autos, die waren damals, der VW war 1,63 Meter, 64 und die Mercedes waren damals 1,70 Meter, 78
Meter. Das heißt, die Fahrbahnbreite war fast doppelt so groß, genau, wie man eigentlich gebraucht
hat. Genau, und das hat mich dann gewurmt. Mir hat dann interessiert, wo kommen diese 3,75 Meter her? Das habe ich einige Jahre später erst bei einer OECD-Forschungsgruppe, die ich geleitet habe, in Amerika kennengelernt, wo ich einen ehemaligen Reichsautobahningenieur getroffen habe, der emigriert ist nach Amerika, weil ich immer Leute gefragt habe, die aus dieser Zeit kommen, wo kommen die 3,75 her? Das ist ja mehr als die 12 Fußbreiten mit 3,62 in Amerika. Und ich habe gesagt, ja, das war damals, als ich dort war, wir haben uns den Kopf zerbrochen, wie breit bauen wir die Autobahnen, nachdem die Reichsautobahngeschichte gegründet wurde im Dritten Reich, mussten sie Richtlinien machen. Und da hat er gesagt, na, da haben wir die amerikanische Richtlinie hergenommen, aber das tausendjährige Reich musste ja größer sein und das musste ein deutsches Maß sein. So entstanden damals die 3,75 Meter. Also das ist ja, hat überhaupt keine logische Begründung.
Das heißt, eine reine Machtdemonstration eine typische des Dritten Reiches.
Genau. Aber da hatte ich damals schon die Geschichte geknackt, weil wir hatten einige Male die Frage zu lösen, welche Bodenmarkierungen, Längsmarkierungen sind notwendig, müssen wir am Rand auch markieren oder genügt es, die Mittelmarkierung zu machen? Und diese Frage kam ins KfV. Und dann habe ich dann ein Projekt entworfen, wo wir untersucht haben, was passiert, wenn wir nicht markieren, wenn wir nur die Mittelmarkierung machen und wenn wir nur die Randmarkierung machen oder alle drei. Also außen und in der Mitte auch noch. Und dann haben wir damals ein Gerät konstruiert mit so Kontakten, das wir dann über die Fahrbahn gespannt haben, so eine Gummiplatte. Und dann haben wir geschaut, wo die Autos, Autofahrer drüber fahren, bei Tag und bei Nacht und so weiter. Und da hat sich herausgestellt, dass alle Autofahrer mehr oder weniger an jeder Stelle der Straße, wo wir gemessen haben, im Prinzip die gleiche Ideallinie anstreben und alle eine sehr geringe Abweichung davon haben. Und diese Funktion war mir zwar als Mathematiker nicht sehr bewusst. Jetzt habe ich drüben Kontakt gehabt mit Psychologen und da habe ich einen sehr guten Mathematiker, den späteren Professor Wotterla, gefragt, ob er weiß, ob er so eine Funktion in der Psychologie schon gefunden hat, weil die habe ich auch beim Verhalten der Autofahrer.
Das heißt, alle fahren ungefähr gleich in der Mitte.
Naja, alle versuchen, diese Ideallinie einzuhalten. Ja. Und die LKW ist etwas anders als die PKWs. Und der hat gesagt, ja, da habe ich so eine Funktion gesehen in einem amerikanischen Lehrbuch der Psychologie. Das habe ich mir dann besorgt und da hat ein amerikanischer Psychologe Untersuchungen mit Wollhandkrabben gemacht. Er hat die Wollhandkrabben in eine Box gesetzt, die haben so Stielaugen und hat hier Sensoren in die Stielaugen angebracht und hat Lichtblitze in konstanten Zeitschritten ausgesandt und hat dann die Reaktionszeiten der Wollhandkrabben Augennerven gemessen.
Die Krabben, also ganz normale Krabben.
Ganz normale, genau. Die haben so Stielaugen und da hat er es dann gut messen können und hat dann festgestellt, nach kurzer Zeit haben die sich ja ziemlich genau auf diesen Sequenz eingestellt. Das heißt, sie haben die Augen rechtzeitig oder ein bisschen später, aber jedenfalls ziemlich genau eingestellt. Das war diese Funktion, das ist eine Laplace-Funktion, zwei Epotenzen, die mit dem Rücken zueinander stehen. Die habe ich jetzt beim Autofahrer gefunden. Das heißt, das muss ein Mechanismus sein, der evolutionär in uns, im Hirn, in den Reaktionsmechanismen auf optische Reize entstanden ist, als wir irgendetwas erstmalig optisch entweder aufgesucht haben oder auf die Jagd gegangen sind oder uns einen Weg gesucht haben auf der Flucht und dergleichen. Das muss in uns sehr tief abgespeichert worden sein. Das war die erste Geschichte. Die zweite Geschichte, die mir dazu eingefallen ist, war meine Erfahrung, wie ich das erste Mal mit einem Freund Autofahren gelernt habe. Und der hat immer geschrieben, du bist weit rechts, du bist weit links. Das war mir so fremd, als ich da in dieser Kiste saß, dass ich nichts machen konnte, außer das Fahrzeug einigermaßen auf der Fahrbahn zu halten. Mir ist es relativ lang vorgekommen. Es können aber vielleicht nur 30, 40 Sekunden oder 2 Minuten oder was gewesen sein, bis plötzlich mein Hirn frei wurde. Und ich im Unterbewusstsein die Lösung gefunden habe, dass ich das, was ich sehe, auch direkt, ohne den Neokortex zu belasten, in richtige Reaktionen umsetzen kann. Das heißt, da war wieder Konrad Lorenz. Das heißt, Konrad Lorenz sagt, wenn wir in neue Situationen kommen, dann können uns die alten Lehrmeister, also die evolutionäre Vorgeschichte, helfen. Und das sind dann die superschnellen Rechner in unserem Hirn, die im Unterbewusstsein sehr viele Dinge steuern, damit oben Platz gemacht wird. Weil unser Großhirn ist viel zu jung und viel zu schier und schlampig, obwohl wir so stolz drauf sind. Aber in diesen schnellen Prozessen des Überlebens, beim schnellen Raum überwinden, sind andere Prozesse notwendig, die wir Gott sei Dank haben, sonst könnten wir das gar nicht. Und jetzt passiert nur Folgendes. Nachdem wir eine Empfindung haben, die nicht bei Null Abweichung reagiert, sondern es muss immer eine Mindestabweichung sein. Wenn wir schnell unterwegs sind, kommen wir weit weg davon. Bis wir es merken und dann fangen wir erst zurücksteuern. Das heißt, es gibt ein Delta T und das kann ich jetzt mathematisch auflösen. Und dann habe ich diese bekannte Sinusfunktion, dass die Autofahrer immer diese Sinuslinie im Unterbewusstsein fahren. Es wird einem nie bewusst. Wir haben ein bisschen Unterstützung der Vorspur und Sturz, aber im Prinzip müssen wir das trotzdem machen, damit wir einigermaßen auf der Linie bleiben. Und das ist genau dieser Mechanismus. Das heißt, hier bin ich das erste Mal in unsere uralten Evolutionsschichten gestoßen, in die ich dann später mit der Energiegeschichte praktisch am Boden angeschlagen habe, dann, die dann zwingen, dass wir das Auto weit weg von unseren Aktivitäten abstellen müssen, um uns davon zu befreien, weil sonst landen wir zwangsläufig im Auto.
Sie haben irgendwann mal in einem Interview gesagt, Sie unterscheiden den Autofahrer vom Menschen.
Ja.
Das ist ein anderes Wesen, ein anderes. Warum?
Also, ein Mensch ist ja ein relativ kultiviertes, im Allgemeinen sehr kultiviertes Wesen mit allen seinen Vor- und Nachteilen, aber ist ein Mensch. Ein Autofahrer ist völlig unmenschlich und asozial. Allein der Rahmen, den wir gesehen haben, ist ein vollkommen asoziales Verhalten. Es ist völlig asozial gegenüber den Kindern, gegen den Erwachsenen, gegenüber der Natur und so weiter. Das heißt, was hier passiert, der Mensch sozusagen merkt das gar nicht.
Das heißt, er drängelt sich vor, er lässt jemand anderen nicht vor, riskiert jemanden.
Ja, bringt Leid um. Also, wir dürfen nicht vergessen, der Autoverkehr bringt im Jahr 1,3 Millionen Menschen mechanisch bei Verkehrsunfällen um. Ungefähr 4 Millionen durch die Abgase. Und wenn Sie sich dann anschauen, was bei Corona stattfindet, im Vergleich zu dem, was beim Autoverkehr stattfindet, muss ich sagen, sind das andere Tote, die sind genauso tot, viel schlimmer noch. Das heißt, da hängen überall Familiengeschichten dabei und darf man nicht vergessen, es sind ungefähr 20 Millionen Schwerverletzte, die der Autoverkehr produziert.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Das ist das Virus Auto, so haben Sie es irgendwo genannt, ist sozusagen eine Erkrankung und der Autofahrer hat nichts mit Menschen zu tun, sondern ist ein eigenes Wesen.
Ja, und zwar, wenn man zwei Lebewesen hernimmt, die sich energetisch total voneinander unterscheiden, das ist aber die Voraussetzung für jedes Leben. Und hier ist der Unterschied um das mehrhundertfache bis tausendfache. Das heißt, die Körperenergie des Autofahrers als Autofahrer, also Mensch plus Auto, ist ja das tausendfache oder fünfhundertfache der Körperenergie des Menschen. Er hat völlig andere Raumansprüche. Er ist viel ungeduldiger. Er ist absolut rücksichtslos. Das heißt, alles, was oben stattfindet an Kultur und ist mit einem Wisch weg. Und der zerstört zwangsläufig die Städte der Menschen.
Jetzt sind die Autofahrer vielleicht einigen, aber die Radlfahrer, die sind ja genauso rücksichtslos.
Naja, die sind relativ rücksichtslos gegenüber den Fußgängern und gegenüber den Autofahrern. Weil sie natürlich in einem Rechtssystem sich durchsetzen müssen. Ich nehme sie nicht in Schutz. Sie müssen sich ein Rechtssystem durchsetzen, das für den Autoverkehr hergerichtet wurde. Der Radfahrer macht das Leben für die Autofahrer natürlich unangenehm. Weil er ist ungefähr genauso schnell unterwegs wie der öffentliche Verkehr, aber braucht nicht so viel Platz. Also überholt er natürlich im Stadtverkehr jeden Autofahrer. Und das ist natürlich für Autofahrer schmerzhaft. Ne? Obwohl er so viel Kraft hat, kann er hinten nur sein hilflos zuschauen.
Er zeigt ihm eine gewisse Impotenz.
Ja, absolut gar keine Frage. Also er hat unheimlich viel Kraft, kann auch nichts machen damit. Und der Radfahrer fährt da elegant vorbei. Das ist das eine. Das zweite ist, wir leiden in Wien natürlich unter der Problematik, dass die Generation der Radfahrer, ich habe heute wieder mir Radfahrer angeschaut, die sind ja jung, die sind alle am Auto schon aufgewachsen. Und die glauben, wenn sie Räder haben, müssen sie schneller sein. Ich habe in China Radfahren gelernt und auch ich bin Rad gefahren in China und ich bin in Japan Rad gefahren und dort ist das relativ gemütlich. Also, obwohl Japan ja unheimlich strenge Regeln hat. In Japan ist es ja furchtbar, in Tokio, da gibt es keine Radwege. Und relativ schmale Gehsteige, manchmal etwas breitere, aber man darf es nicht, aber es wird toleriert, dass man dort mit dem Fahrrad am Gehsteig fährt. Ich habe dort immer ein Fahrrad, wenn ich dort Vorlesungen gehalten habe, von der Uni bekommen. Ich musste es eh am zweiten Tag reparieren lassen, weil das war so ein verrostetes Werkzeug. Da wird das wieder. Bin aber sogar festgenommen worden deshalb, weil es gibt dort diese Polizeidienststellen. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen, auf den Straßen. Und der hat mich erwischt, weil er sich nicht vorstellen konnte, dass so ein Langnasiger mit so einem miserablen Fahrrad, der muss ich gestohlen haben. Erst nachdem er mit der Universität telefoniert hat, hat er mich wieder weiterfahren lassen und hat mich am nächsten Tag immer ganz freundlich gegrüßt, schon von der Weiten. Und dort wird es toleriert. Das heißt, die Polizei lässt das zu, aber man darf nie bei irgendjemandem ankommen. Der österreichische Botschafter hat mir einmal erzählt, dass sein Chauffeur beim Abbiegen, der hat irgendeine rosa Limousine, eine Japanerin mit der hinteren Stoßstange nicht verletzt hat, sondern das Kleid gestreift hat. Der hat für 3 Monate den Führerschein verloren. Also das ist eine...
Oder der Wiener Radfahrer muss sozusagen immer wieder beweisen, dass er doch schneller ist als der Autofahrer.
Ja, das ist es. Ja, es kommt aus dieser Ecke heraus. Die sind ja seinerzeit an meinem Institut gewesen, die Argus, die Arbeitsgemeinschaft Umweltfreundlicher Stadtverkehr, die haben ja sozusagen bei mir am Institut Unterschlupf gefunden. Immer natürlich ohne mein Wissen, aber ist klar, das sieht man nicht. Und aus dem ist ja dann später der VCE, den habe ich damals gegründet, auch entstanden.
Das ist der Verkehrsclub Österreich.
Verkehrsclub Österreich,
der alternative Autofahrer.
Ja.
Oder Verkehrsclub.
In der Zwischenzeit sehr gut entwickelt, ist dann auch der Thaler, einer meiner Assistenten, hat ihn in Schuss gebracht und heute ist ja einer der VCÖ-Leute auch bereits Berater der Ministerin, also die hat sich ganz gut entwickelt.
Aber gehen wir nochmal kurz zurück zum GEZAG. Die Leute schauen sie verwundert an und halten sie sozusagen für einen Verrückten, weil sie eigentlich den Leuten den Spiegel vorhalten.
Ja.
Was hat da in den 70er Jahren, hat dann hier schon sozusagen eine Veränderung stattgefunden oder ist die Rücksichtslosigkeit der Verkehrsplanung erst so richtig losgegangen?
Es ist beides passiert, würde ich sagen. Wir hatten natürlich mit der Fußgängerzone, oder die Stadt Wien hatte relativ großen, guten Erfolg.
Das heißt, aber waren die Leute doch anfangs dagegen, gegen die Fußgängerzone?
Nein, das war nicht so der Fall. Es war schon, ja, in der Innenstadt war es eine Schlacht.
Wer hat da gekämpft?
Also, ich habe ein bisschen kämpfen, weil ich die Verkehrsorganisation gemacht habe. Nicht? Man konnte, ich habe die Verkehrsorganisation so gemacht, dass man weder in der Nord-Süd noch in der Ost-West-Richtung durchfahren konnte. Einen Kompromiss hat man mir abgerungen. Das ist diese Durchfahrt bei der Peterskirche. Die kennen Sie ja. Die ist heute sozusagen mehr
die,
oder weniger.
Die über die Kernerstraße, über den
Graben. Über den Graben durch. Das hat man damals, wir haben monatelang wieder drinnen im Rathaus immer diskutiert. Ja, wo fahren Sie denn? Ich bin noch nicht mehr, also es gab damals keine großen Rechner, mit denen man das in Österreich rechnen konnte. Es musste ich immer in München rechnen, in der Nacht. Auf den Siemens-Anlagen. Die Siemens hatten dann ein Programm, das ich selber dann ausgebaut habe, das wir dann später auch für den öffentlichen Verkehr verwendet haben und das man im Prinzip heute als kommerzielles Programm bei BTV vertreibt. Und das war damals ein enormer Aufwand an Vorarbeit, weil es gab diese automatischen Kontrollen nicht. Das heißt, man musste jede Zahl prüfen, weil wenn man zwei gleiche Zahlen hatte, war das dem Rechner wurscht, dann ist er halt im Norden mit Verkehr ein und im Süden plötzlich ausgefallen.
Also Sie haben den Verkehr geplant, aber was haben die Leute gesagt? Sind die Autos weg? Ist auch die Bevölkerung sozusagen rebellisch
die
geworden?
Bevölkerung,
oder die ÖVP?
Nein, ich weiß nicht, politisch hat mich gar nicht interessiert, wer da war. Es war eine Wahnsinn. Ich glaube, es waren die Geschäftsleute. Es waren primär die Geschäftsleute, die die Universitätsprofessoren sogar aufgehetzt haben, gegen mich. Ich kann mich erinnern, ich war damals 28, 29 Jahre alt. Und da saß ein Historiker von der Universität Wien in der ersten Reihe, das ist mir dann in Innsbruck auch wieder passiert, der hat dann mich gefragt in der Diskussion, nachdem ich meine Planung mal vorgestellt habe, dass man dazu macht und dass man die Schleifen macht und dass man, wenn man eine fährt vom Ring, wieder hinten rausfährt und so weiter. Dann hat er mich gefragt, ob ich denn überhaupt wisse, was denn die Kärntner Straße immer sei. Da habe ich gesagt, nein, das ist ja Straßen. Da hat er gesagt, die Kärntner Straße war immer ein Ausfallstor nach dem Süden. Da habe ich gesagt, aber jetzt ist er einfach nach Norden. Damals konnte ich die Situation so retten. Zumindest hat man dann angefangen, darüber nachzudenken, weil man Auto gedacht hat. Nicht? Man hat ja Auto gedacht, man hat ja nicht Menschen gedacht. Und es ist ja heute dieser Begriff noch falsch, ich sperre die Stadt für den Verkehr. Ist ja idiotisch, ganz im Gegenteil. Ich öffne die Stadt für den Verkehr der Menschen, indem ich ihn für die Hemmungslosigkeit und die Rücksichtslosigkeit der Maschinen sperre und der Maschinenbenutzer sperre.
Das heißt, Ihr Mantra, dass das Auto immer am Rande der Städte zu stehen hat oder am Rande der Dörfer und dann sollen die Leute zu Fuß hineingehen.
Ja. Gar keine Frage.
Dort entsteht dann wirkliche Mobilität.
Nein, nicht nur Mobilität, sondern es ist jetzt auch Wirtschaft, nicht? Weil da geht die Brieftasche langsam beim Geschäft vorbei. Und wenn eine Brieftasche irgendwo langsam vorbeigeht und wenn das mehrere Brieftaschen sind, die Wirtschaft ist ja nicht blöd, die riecht das Geld, das hier vorbeigeht. Ich erlebe das ja jetzt seit 50 Jahren. Keine meiner Fußgängerzonen, die ich in den vielen Jahren gemacht habe, hat jemals der Wirtschaft geschadet, obwohl die Wirtschaft sehr häufig sozusagen glaubt, ich schädige sie, würde das nie wollen, aber diese komplexen Zusammenhänge, weil die Leute, da kann
das
man...
Das heißt, wenn man langsam geht, schaut man die Auslagen.
Genau, man braucht keinen Parkplatz suchen,
Die Umwelt wird auch nicht eine Transitzone, die einfach hässlich ist, sondern es wird schöner, es wird hergerichtet, es wird geschmückt, sozusagen, es entsteht urbanes oder dörfliches.
Vollkommen richtig. Das heißt, die Leute wollen unterhalten werden und was ist das, was ich als Planer oder als wenn ein Politiker da mitmacht, der dann anbieten kann, indem ich sage, versuchen wir die Zeit zu binden. Und dann können wir die Brieftaschen vor die Geschäfte bringen. Ob das Geld dann im Geschäft landet, das ist dann Angelegenheit des Geschäftsmannes. Da muss er dann dafür schauen, dass er schöne. Das war immer die Stadtentwicklung. Deshalb sind die alten Städte ja so schön. Die sind ja nicht aus Luxus und Tollerei so schön geworden, sondern weil das ihr Lebensraum war. Ich kann ja in einem hässlichen Lebensraum nicht mein Leben verbringen. Da bin ich in einem Gefängnis oder in einem neuen modernen Baublock drinnen. So, das musste schön und menschengerecht und vielfältig gestaltet werden. Das sind ja diese fantastischen Geschichten, die heute die Attraktoren des Stadttourismus geworden sind. Das ist ja ein Versagen der Architektur und der Raumplanung des letzten Jahrhunderts, dass wir so öden Siedlungen haben, wo die Leute glauben, sie müssen unbedingt woanders hingehen, weil es ja nichts auszuhalten ist, dort, wo sie sind. Oder wenn man versucht, in einem Hochhaus zu wohnen, wir wissen ja, interessanterweise sind diese Untersuchungen alle aus der Bildfläche verschwunden, dass das Wohnen im Hochhaus sehr ungesund außerdem auch ist.
Das heißt, es wird dort schön, wo sich die Leute aufhalten. Das heißt, genau. Wenn es schöne Dörfer gibt, ja, oder schöne Kleinstädte oder, ja, schöne Großstädte, schöne große urbane, ja, Zentren, dann sind sie deshalb schön, weil die Leute sich, ja, langsam bewegen. Und je, ja, schneller sie sich bewegen, desto hässlicher wird die Transitzone.
Weil es interessant ist.
Das heißt, wenn wir heute an den Stadtrand fahren, irgendwo in den Ausfallstraßen oder in den vielen amerikanisierten Vorstädten, ja, rund um, weiß nicht, St. Gallen, am Städten, überall, ist es nicht zuletzt deshalb so hässlich, weil die Leute einfach dort nicht verweilen, sondern,
genau,
fahren. Das, genau, ist eine Vertransitzonung.
Ja, 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 absolut. Die fängt aber in der Garage an.
Ist sowas so wieder zurückholbar?
Haben, ja, sicher.
Das Gefühl, das wird irgendwann wieder anders?
Ja, ich erlebe es ja. Also ich mache das ja, wo ich Partner finde, seit jeher. Das heißt, wenn ich die Autos ausnehme, merkt der Mensch, oh, ich sag, na, was fehlt denn da alles? Er denkt plötzlich ganz anders. Also wenn ich die Autos aus einer dieser Zonen herausnehme, werden die Leute auf einmal merken, hoppla, wir brauchen einen Kreisler. Ich brauche Sozialkosten. Da drüben wohnt er. Ich habe es ja bei den Geschäftsleuten erlebt. War in Wien ja auch nicht anders. Früher war die Autoschneise und die Geschäftsleute da und die waren gegeneinander. Ich erlebe es heute seit Jahrzehnten immer wieder in kleineren Städten und Gemeinden und Dörfern auch, wenn es mir gelingt, gemeinsam mit den Politikern und den zuständigen Verwaltungsleuten, den Autoverkehr herauszunehmen, entdecken plötzlich die Geschäftsleute auf der anderen Seite und stellen fest, wir müssen nicht zusammenhalten. Wir müssen eine Gemeinschaft bilden. Und dann entsteht dieses Gemeinsame, das heute beschworen wird. Aber das wissen wir jetzt schon seit 50 Jahren.
Aber es passiert ja derzeit genau das Gegenteil. Gehen wir mal aus der Wiener, ja, Innenstadt heraus. Ja. Wenn man durch die Wiener Innenstadt geht, ja, oder auch durch die Bezirke da hinten, dann merkt man, es verknoflachert sozusagen. Ne?
Das, ja, wird, ja,
also die Autos gehen raus, die,
ja,
die wird sozusagen ausgetrieben, ja, es entstehen Plätze, ja, und Schanigärten, es entsteht, ja, diese Region. Wenn wir jetzt ein bisschen rausfahren, fahren wir Richtung Pressbaum oder fahren wir da in die Ausfahrtsstraßen in Klosterneuburg, dann sehen wir, dass auf einmal das Gegenteil, ja, nach wie vor passiert. Es entstehen große Supermärkte mit riesigen Parkplätzen, es stehen Tankstellen, also alles das, was man in Amerika hat. Warum darf das weiterhin so
wachsen? Das ist die Raumplanung. Das sind zwei Dinge. Das ist die Raumplanung, und zwar sowohl von der Ausbildung her leider, als auch von den gesetzlichen Grundlagen. Es gibt in der Raumplanung eine positive Geschichte, das sind die Raumplanungsziele. Die Raumplanungsziele kann man alle unterschreiben, aber man kann für die meisten Raumplanungsziele auch quantitative Indikatoren machen. Das heißt, alles, was ich plane, kann ich in Maß und Zahl ausdrücken und zum Teil auch qualitativ beschreiben, aber nicht sozusagen wegdiskutieren. Das wird aber in der Praxis nicht beachtet. Das heißt, es ist eigentlich unglaublich. Die Raumplanung kümmert sich überhaupt nicht um ihre eigenen Ziele, sondern wendet eine Bauordnung an, die aus der Reichsgaragenordnung stammt, 1939. Paragraph 2 steht drinnen, dass Abstellplätze für das, also beim Wohnen, Arbeiten und sonstigen Aktivitäten müssen für die bestehende und in Zukunft zu erwartende Zahl an Autos ausreichende Abstellplätze auf eigenem Grund oder in der Nähe errichtet werden.
Jetzt können wir argumentieren, ist doch eine gute Idee, weil dann stehen die Autos nicht im öffentlichen Raum.
Das war damals, so sind auch die Kommentare damals der Stadtplaner gewesen oder Verkehrsplaner gewesen, weil sie sich nicht wehren konnten gegen die zunehmende Zahl an Autos, die im öffentlichen Raum herumgestanden sind. Man darf nicht vergessen, im 18. Jahrhundert durfte man in Wien nicht einmal die Kutsche vor dem Wirtshaus stehen bleiben oder parken oder längere Zeit. Ne? So hat man damals den öffentlichen Raum auch geschützt. Und man darf nicht vergessen, dass es in England noch den Red Flag Act gegeben hat aus 1865, der bis Ende des 19. Jahrhunderts gegolten hat. Wenn jemand mit einem Fahrzeug, also mit einem Fahrzeug ohne eigenes Hirn, mit Antriebsmaschine aufgetaucht ist, dann musste ein Mann mit einer roten Fahne vorausgehen.
Das heißt, wenn jemand mit der Dampfmaschine durch eine Stadt gefahren ist, musste vorne jemand mit der roten Fahne die Fußgänger warnen.
Genau, ja, das war damals sozusagen noch eine Verteidigung des Bürgers gegen die Aggression und
der Maschine.
Der Maschine, gar keine Frage. Das ist dann aber durch die Oberschichten, die in der Autoclub sie organisiert haben, dann zu Fall gebracht worden, dann haben sie es auf 12, die Höchstgeschwindigkeit war 2 Meilen pro Stunde und im Freiland 4 Meilen pro Stunde.
Das ist eigentlich umgekehrt, die Fahrradfahrer brauchen so ein Fähnchen, damit sie sind.
Jawohl, genau. Ja, vollkommen richtig. Ja, es zeigt die ganze sozusagen
Umkehr. Eine Warnweste, wenn die Kinder am Gehsteig gehen, müssen sie eine gelbe Warnweste.
Völlig absurd, der Wahnsinn. Also das war damals noch, da waren die Leute noch... Als Fußgänger und Menschen waren sie noch stärker als die Maschine. Und die Oberschicht dieser Autofahrer, die ja im Club sehr gut organisiert waren und natürlich auch Zugang zum Parlament hatten, haben dann die Geschichte auf 12 Meilen pro Stunde und später auf 30 Meilen pro Stunde umgesetzt. Und das sind dann auch, wenn ich es umrechne, auf km/h, die 50 km/h, die sind durch nichts begründet. Das heißt, wenn ich physiologisch eine obere Grenze der Geschwindigkeit im Stadtgebiet hernehme, wo wir noch in der Lage sind, Geschwindigkeiten differenziert wahrzunehmen, sind das maximal 30 km/h. Das ist auch die Geschwindigkeit, die ein einigermaßen trainierter Mann an kurze Strecken laufen kann. Also da muss er ein bisschen sozusagen noch seinen Mechanismus der optischen Wahrnehmung und Koordinierung noch beherrschen können. Alles, was darüber hinaus ist, ist nicht zu verantworten. Und wir fahren aber mit 50 km/h und bringen heute Leitung.
Nicht? Und wenn jemand 30 km/h Zone will, wird er angeschaut wie ein...
Zum Beispiel,
Sie hatten ein Gespräch vom Falter Chefredakteur Florian Klenk mit dem visionären Stadtplaner Hermann Knoflacher. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Stadtplanung samt aller damit zusammenhängenden Auseinandersetzungen ist ein regelmäßiges Thema im Falter. Daher hier der Hinweis, ein Abonnement des Falter können Sie auch im Internet bestellen über die Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.